Hallo zusammen, jetzt sind wir beim nächsten Talk von Christian und der Person im Off von Flop zu den Informationsdisplays, die wir hier die letzten Tage wunderbar genießen konnten, auf denen das Programm für die verschiedenen Räume stattgefunden haben, weil die beiden Herren haben jetzt in den letzten Tagen diese Displays nochmal auseinandergebaut und Sachen gemacht. Und was genau für Sachen gemacht wurden, das ist jetzt genau der Inhalt dieses Talks. Das heißt, Willkommensapplaus für Chris. Und viel Spaß.
So, vielen Dank. Also, wie ihr vielleicht schon gesehen habt im Programm, dieser Talk heißt Abfahrtsanzeiger Hacken 2.0. Wenn ihr ins Programm vom letzten TDF schaut, dann gab es da einen Talk, der nicht von mir gehalten wurde, der hieß Abfahrtsanzeiger Hacken. Und dieser Talk ist quasi das, was wir, in dem Fall Flop und ich, Flop ist ein bisschen kamerascheu, deswegen halte ich den Vortrag, aber wir haben quasi sowohl die Arbeit als auch die Slides quasi zusammen gemacht. Und das ist die Arbeit, die wir jetzt vorstellen, die darauf aufbaut, was letztes Mal passiert ist. Aber vielleicht sollte ich erstmal ein bisschen Geschichte machen, und zwar, was ist denn bisher passiert eigentlich, ja? Und zwar hatten die Stadtwerke hier in Tübingen auf irgendeiner Social-Media-Seite vor, schon eine Weile her, irgendwann am Anfang 2023, ein Message abgesetzt, hey, die Busanzeiger werden ausgetauscht. Also die Abfahrtsanzeiger für die Busse werden ausgetauscht und mit neuen ersetzt. Und dann hat halt der Chaos-Treff ganz frech mal so als Antwort gefragt, hey, könnten wir die alten denn haben? Und die Stadtwerke haben dann gesagt, sprecht uns mal direkt an. Wir schicken euch eine Direktnachricht. Und also hier habe ich das jetzt mal auf die Leinwand gepostet und da seht ihr auch, was da passiert ist. Der Rest ist dann nicht öffentlich gewesen, aber das findet man vielleicht noch irgendwo online. Und dann sind die irgendwann mal angeliefert worden. Ja? Also da ist eine ganze Palette gekommen mit den Dingern und ich glaube, dass die Palette war nicht die einzige. Ich glaube, da gab es noch ein paar mehr. Und dann hat man das Ding auch mal aufgemacht und ja, das ist sehr interessante Hardware, was da drin ist. Und dann ging es halt drum, ja gut, wir wollen jetzt ja keine Busanzeige machen. Ja, ich meine, die Stadtwerke haben extra viel Geld ausgegeben für eine neue. Wir wollen ja eher was anderes mitmachen. Wir wollen das Ding hacken. Und dann gab es halt Versuche fürs Reverse Engineering. Da waren dann unter anderem auch Leute hier im Chaos Treff Tübingen mit dabei. Und die haben dann halt mit so einem Logic Analyzer so ein LVDS-Protokoll, was halt benutzt wird, um diese Paneele anzusprechen, versucht zu dekodieren. Hier seht ihr so ein paar Bilder von, also links ist quasi der Logic Analyzer und rechts seht ihr, wie der angeschlossen ist in diesem Busanzeiger, um zu gucken, wie das Signal da eigentlich genau funktioniert. Und ja, da war es so, dass das so ein bisschen, sagen wir mal, eingeschlafen ist bei uns oder so, also im Sinne von, wir sind da nicht wirklich weitergekommen, also ich, haben dann Leute das zur GPN 2024 mal mitgenommen und haben dann auch noch ein paar von denen da gelassen bei den Leuten in Karlsruhe. Also wer es nicht kennt, GPN ist die Gulasch-Programmiernacht, das ist auch so eine chaosartige Veranstaltung in Karlsruhe. Und die Karlsruher haben sich dann richtig rangesetzt, das Zeug wirklich zu reverse-engineeren. Und dann gab es im April 2025 von denen einen Durchbruch. Das Ding haben sie nämlich geschafft, was selber anzuzeigen auf dem Display. Das ist in dem Fall das Logo von der Entropia. Ist, glaube ich, nur auf den Kopf gestellt hier gerade. Und das heißt, die hatten dann zum ersten Mal geschafft, was Eigenes auf diesen Anzeigern anzuzeigen. Um das zu machen, mussten die auf dem Mainboard, was da drin war, was reinritzen, damit da halt eine Datenleitung getrennt wurde und dann halt selbst an bestimmte Sachen was anlöten, um halt das Signal zu überschreiben, was da halt vom Mainboard generiert wird. Und dann haben sie einen Mikrocontroller rangehängt und das hat dann dazu geführt, dass die auf der Gulasch-Programmiernacht 2025 zum ersten Mal demonstriert haben, dass man so eine Programmanzeige auch machen kann. Und das haben die dann quasi dort vorgestellt. Und das war auch ein ziemlicher Hit dort. Und wir haben dann im Jahr 2025 den TDF nach der GPN gehabt und haben dann die gleichen Anzeiger genommen, den ihr Code genommen, ein paar Adressen geändert, dann nochmal tagelang geflucht und debuggt, warum irgendwas nicht funktioniert hat. Und dann haben wir auf dem letzten TDF diese Anzeiger schon mal gehabt mit im Endeffekt dem Stand, der auf der GPN verfügbar war. Und dann gab es von einer Gruppe hier aus Tübingen, die hießen Cyborgs, die haben kurze Zeit später selber nochmal in der Chathalle eine Veranstaltung gehabt. Und dort haben wir dann die Anzeige auch nochmal in Betrieb genommen und quasi das Programm von denen da nochmal angezeigt. Und das seht ihr hier rechts auf der Slide. Das heißt, das ist quasi das, was effektiv Anzeigerhacken 1.0 war, in so einer kurzen Zusammenfassung an der Stelle. Und jetzt geht's halt drum, okay, wir wollten das jetzt ein bisschen weiterentwickeln von der Hardware her. Und das heißt, wir wollen Hardware und Firmware ein bisschen, also aufbessern, Sachen besser machen. Motivation dazu ist, dieses Ganze, wir nutzen diese ganze alte Hardware von denen, wo wir, das besteht aus vielen kleinen Boards, die da irgendwie eingebaut sind. Wenn man eins ausbaut, geht das ganze Ding nicht mehr. Und dann muss man in einem Board irgendwelche Leitungen durchtrennen und irgendwas fitzelig anlöten. Da ist noch Conformal Coating über der Platine. Das heißt, das abzukriegen ist ätzend. Und das die Karlsruher haben das dankenswerterweise bei 3 von den Dingern gemacht. Wir hatten da keinen Nerv, das für 10 weitere zu tun. Das heißt, wir haben uns überlegt, was können wir da stattdessen tun? Und da war dann die Sache, okay, wir machen eine eigene Platine, um dann die Sachen direkt ansprechen zu können. Da sind dann halt noch ein paar Transceiver-Chips drauf, die halt auf dem Mainboard drauf waren, damit wir halt dann nicht irgendwie so fitzelig was machen müssen. Und gleichzeitig haben wir uns aber auch gedacht, ja gut, die Dinger sind als Kulturanzeigerprojekt gemeint, dass wir halt sagen können, wir können die bei so Veranstaltungen wie hier oder bei irgendwelchen Festivals oder wo auch immer aufstellen, um halt solche Sachen dann anzeigen zu können, was auch immer die Leute wollen. Und da ist halt diese Firma, die halt bisher da war, von den Karlsruhern, die lediglich diese Konferenz-Schedule von diesem Pre-Talks, was es hier bei uns auch gibt, verarbeitet und dann einfach anzeigt, die ist nicht unbedingt immer das, was die Leute wirklich anzeigen wollen. Das heißt, wir haben uns überlegt, okay, wir wollen das, was wir anzeigen, ein bisschen verändern und haben uns ein eigenes Datenformat überlegt für das Ding. Die Features von dem Version 1.0, die wir hatten, war, dass wir Bilder haben könnten, Animationen und auch scrollende Bilder, also Bilder, die sich in eine Richtung oder die andere Richtung bewegen oder auch hoch und runter, das heißt also 4 mögliche Richtungen. Und die Bilddaten, die haben wir halt kodiert als einfach ganz einfach Satz von Bytes und die Koordinaten fangen immer links oben bei 0,0 an und haben immer ein Bit pro Pixel und das sind halt dann die Logik, die wir gemacht haben, um die Daten halt zu speichern in dem Format, dass wir halt sagen, dass wir wissen, welches Bit dann quasi welchem Pixel entspricht, den wir dann haben wollen. Und dieses Format hatten wir dann implementiert und dann haben wir gesagt, das war Dezember 2025 beim Chaos Communication Kongress in Hamburg, da hat man ein bisschen Spaß damit. Und da seht ihr hier, wir haben dann hier zum Beispiel das Ding aufgebaut gehabt bei unserer Assembly, da hatten wir den Mikrocontroller und die Firmware waren basierend auf der Entropia-Arbeit, also die gleichen Mikros, die sie hatten, mit Rust programmiert, das war ein ESP32. Wir hatten aber unser Datenformat dann reingemacht in die Firmware. Zusätzlich hat dann der Rüdiger hier aus dem Chaos-Treff gesagt, hey, ich spiele gerade mit KI-Tools rum und der hat dann so ein Busanzeiger Paint, das ist so eine JavaScript-Web-Applikation gemacht, mit der Leute dann eigene Sachen malen konnten quasi für das Ding. Und wir haben dann diese Sache genutzt, um dann verschiedenste Bilder anzuzeigen während des Kongresses. Also wer bei uns beim Kongress mal vorbeigelaufen ist, der hat dann eine ganze Menge verschiedener Sachen gesehen. Wir hatten das so eingestellt, dass er Round-Robin-mäßig zwischen verschiedenen Bildern durchgewechselt ist. Und es waren nicht nur Bilder, das waren auch Animationen. Und um jetzt diese Animationen mal zu demonstrieren und auch um das Ganze debuggen zu können, hatten wir da auf dem Kongress auch ein kleines Kommandozeilentool gemacht, mit der man eine Vorschau machen konnte, um zu sehen, was man da eigentlich überhaupt anzeigt in dem Datenformat. Und das stelle ich jetzt mal ganz kurz vor. Und dann kann man zum Beispiel hier sehen, jetzt sieht man hier, das ist die Animation, die jetzt zum Beispiel auch auf so einem Busanzeiger mal gelaufen ist, auf dem Chaos Communication Congress. Und ich kann, und es wiederholt sich halt in der Schleife immer wieder. Und ich kann auch zum Beispiel hier eine Laufschrift, das ist halt dann so, hey, wir machen Werbung für die Tage der digitalen Freiheit, wo wir hier gerade sind. Da machen wir hier halt da entsprechend Werbung dafür. Und ganz wichtig, wir müssen natürlich unser eigenes Logo auch mal zeigen. Ja? Gibt es noch mehr Bilder? Wer sich dafür interessiert, was wir da auf dem Kongress hatten, ich kann die alle auch mal vorführen, wenn ich mich im Hackcenter nach dem Talk mal treffe. Genau. Das war dann quasi das, was wir am 39C3 hatten. Und das war aber immer noch mit der gleichen Hardware, die aus Entropia kam. Und dann Anfang diesen Jahres haben wir uns gesagt, jetzt müssen wir uns mal ransetzen und mal eigene Hardware machen. Und das ist dann jetzt die erste Custom-Platine, die wir hatten. Da ist es einmal wichtig drauf, dass wir so ein LVDS-Transceiver drauf haben. Also LVDS ist Low Voltage Differential Signaling. Das ist quasi das Signal, was rausgeht von der Platine, um zur nächsten Platine zu gehen. Und das ist halt so geartet, dass es möglichst störunanfällig ist. Und wenn man hier sich dieses Bild ein bisschen näher ansieht, sieht man, dass da oben so ein Netzwerkkabel rauskommt. Wenn man beide Seiten anschließt, sind das dann zwei Netzwerkkabel. Das ist kein Netzwerk, das ist dieses LVDS-Signal, geht dann quasi über, die haben einfach den Netzwerkstecker genommen, die Leute, die das Ding designt haben. Was aber praktisch für uns ist, weil wir können da einfach auf die Platine so eine Netzwerkbuchse drauf machen und dann einfach entsprechend verdrahten und dann kann man das Ding dann damit ansteuern. Was wir auch noch auf die Platine gemacht haben, war eine Spannungsversorgung, weil die Busanzeiger selber haben ein Netzteil drin, was irgendwie so 12 bis 18 Volt erzeugt. Das hat so ein bisschen variiert, je nach Gerät. Und der Mikrocontroller braucht eher 3,3. Ja, wenn ich da 12 Volt durchhaue, nicht so gut. Und dann haben wir halt so einen ganz normalen, einfachen 0815 Spannungswandler-Schaltkreis drauf gemacht auf die Platine noch zusätzlich. Und dann hatten wir einerseits zwei Stift reingemacht, um den Mikro einzustecken, der in den von den Karlsruhen verbaut wurde, dass wir die halt einfach direkt einstecken konnten. Und zum anderen hatten wir nochmal weitere Stift reingemacht für einen zweiten Mikro, wo wir gedacht haben, wir wollen den eventuell auch unterstützen in Zukunft, einfach zum Testing. Und wir haben dann, ohne dass wir den Mikrocontroller umprogrammieren mussten, das Ding zum Laufen gebracht. Wenn ihr allerdings mal scharf hinschaut, seht ihr, der Mikro ist nicht eingesteckt in die Platine, da sind so ein paar Kabel zum Mikrocontroller. Also ganz links ist der Mikro und dann gehen so ein paar Kabel zur Platine. Das liegt halt daran, dass wir da ein bisschen was nicht richtig gemessen hatten, wie groß die Beinchen waren von den alten Mikrocontrollern. Ja, passiert halt. Aber man, hey, es funktioniert trotzdem. Und dann hatten wir erstmal geguckt, können wir überhaupt ein Rechteck zeichnen und sind die Pixel richtig angesteuert. Und dann als weitere Demo natürlich das Chaos trifft Tübingen Logo. Ja, also die schöne Spätzlepresse dort. Und jetzt ist natürlich so, hey, ich habe ja schon ein bisschen erwähnt, nicht alles ist perfekt. Also die Pinreihen habe ich schon erwähnt, da haben wir halt nicht richtig gemessen gehabt. Da war der Abstand zu breit auf der Platine. Und dann hatten wir nochmal für einen zweiten Mikro, so einen kleinen, den wir eigentlich nehmen wollten, den haben wir auch drauf gemacht, nur der funktioniert leicht anders als der große. Beim großen kann man die 3,3 Volt einfach über den 3,3 Volt Pin einspeisen, der funktioniert. Bei dem kleinen muss man immer 5 Volt über einen anderen Pin einspeisen und der gibt da 3,3 Volt über einen weiteren aus. Wusste man nicht. Habe ich mich auch noch vermessen. Die Bohrlöcher waren falsch platziert. Also wir hatten da auf der alten Platine, ich kann das nochmal kurz hier zeigen, da sieht man in den Ecken so ein paar Löcher, die man zum Verfestigen reingemacht habe. Und ich habe da, also in einer Richtung haben sie gepasst, die andere Richtung habe ich dann gedacht, das wäre Quadrat, weil es nahezu ein Quadrat war, aber nahezu ist halt nicht, ist halt nicht wirklich ein Quadrat. Und dann, das haben wir aber vorhergesehen, dass das möglicherweise passiert, dieses differenzielle Signal hat ja zwei Leitungen für ein Signal statt eine. Und das heißt, es gibt ein Plus und ein Minus und wir haben das falsch rum gehabt auf der ersten Prototyp-Platine. Was wir aber hatten auf der Platine, ist eine Möglichkeit über Drähte. Deswegen seht ihr da vielleicht hier nochmal so diese Schleife da rauskommen, direkt über dem Netzwerkkabel ist da so paar Drahtschleifen zu sehen. Da haben wir dann die Plus und Minus vertauschen können über so Pin-Header. Das war dann vorgesehen auf der Platine, so nach dem Motto, hey, wir wissen, sind uns nicht 100% sicher, dass es so richtig ist, deswegen lieber mal auf Nummer sicher gehen. Und das war auch gut so. Und dann war halt das Thema, weil wenn wir halt die anderen Mikros nehmen wollten, wir haben dann jetzt quasi noch so ein 5 Volt jetzt hier mal rangewurschelt mit dem Gaffer-Tape hier, damit es halt mit der Platine trotzdem mal tut, quasi. Die Spannungsversorgung auf der Platine nutzen wir zum Beispiel jetzt gar nicht in dem konkreten Fall. Aber, hey, wir haben einiges gelernt. Erstens mal, diese Prototyp-Platine, die wir hatten, war eine gute Testing-Plattform, weil wir halt viele Dinge drauf hatten, die uns ermöglicht haben, Sachen tatsächlich nochmal ein bisschen anders anzuschließen oder gerade diese Verpolung und so weiter. Wenn man sich nicht sicher ist, ist es immer gut, in der ersten Version einfach mehr Möglichkeiten drauf zu haben, dass man, sag mal, Fehler dann nochmal korrigieren kann, ohne dass man sich einen Ast abbricht und ohne dass man da reinsägen muss oder weiß der Geier was noch. Ja. Aber dann die Sache ist die, was wir dann halt auch festgestellt haben, in den ganzen verschiedenen Anzeigern, die die Entropia gemacht haben, das waren nicht immer die gleichen Modelle von den ESPs, die sie drin hatten, was dann zur Folge hatte, dass halt selbst bei denen, für eins war der Pinout richtig, den wir hatten, aber für die anderen beiden war der Pinout von den alten Großen auch nicht richtig. Und da haben wir gesagt, schwierig. Und wir haben gesagt, ja, wir wollten ja eh auf diesen kleineren gehen und haben wir gesagt, wir gehen jetzt nur noch auf den kleinen. Der ist eh billiger und reicht uns, wir brauchen eh nicht so viele Pins. Diese großen Dinger sind schön, wenn man viele, viele Pins hat, aber braucht man ja alles nicht. Deswegen konzentrieren wir uns auf den kleinen. Der hat auch einen Vorteil, der hat 8 Megabyte SRAM noch zusätzlich drauf, zusätzlich zu den etwa 500 Kilobyte RAM, die der Mikro intern hat, während halt die Großen, die hatten lustigerweise nur die 500 Kilobyte internen RAM. Und diese 8 Megabyte zusätzlichen SRAM heißt auch, wir können mehr Daten zwischenspeichern bei uns und zum Beispiel wenn mehr Daten auch cachen, wenn WLAN zum Beispiel mal nicht geht. Und außerdem, wenn wir jetzt mehr produzieren wollen, kleinere Platinen sind auch billiger. Das heißt, was ist die Konsequenz daraus? Let's do it all again. Und dann fangen wir mal mit den PCBs an. Wir haben jetzt gesagt, wir nehmen einen kleineren Formfaktor. Das ist jetzt etwa 5x5 cm groß. Wir haben gesagt, wir machen die Spannungsversorgung separat. Das war eine Idee vom Flop, weil der Gedanke ist, diese Spannungsversorgungsboards können wir vielleicht noch woanders wiederverwenden dann später. Wenn wir irgendwas auf 5, also von, wir haben da so einen Chip, der von 5 bis 30 Volt geht, Input, und dann 5 Volt ausgibt. Das heißt, wenn man sowas dann einfach irgendwo anders in einem anderen Projekt haben wollen, ist es nützlich, die Platinen einfach mal zu haben. Und da ist es dann halt so, dass wir das dann auf eine separate gemacht haben, die wir dann einfach nur anlöten an die eigentliche Platine. Wir haben dann die Hardware-Bugs gefixt, die wir hatten, nämlich einerseits die Polarität von der LVDS-Leitung. Und dann natürlich auch noch die Spannungsversorgung, dass wir jetzt auf den 5-Volt-Pin draufgehen und den 3,3 Volt dann zu den Transceiver-Chips machen, weil die Transceiver-Chips brauchen natürlich 3,3 Volt, damit die funktionieren. Wir haben dann nur noch den ESP32S3 von Seed genommen, ja, als Target. Die Platinen haben wir selber bestückt, beziehungsweise vor allem Flop hat sie bestückt. Ich habe da nur zugeschaut und beeindruckt geguckt. Der Gedanke war, wir haben da jetzt keine Bohrlöcher rein, sondern wir machen da eine Montage über separat 3D-gedruckte Gehäuse. Das hat einen Vorteil, da können wir nicht mehr was falsch machen, weil im Zweifel drucken wir halt mal ein neues 3D-Gehäuse neu und da müssen wir nicht warten, bis eine neue Platine gefertigt ist. Und außerdem haben wir die Möglichkeit, wenn sich in irgendeinem Busanzeiger dann doch mal was leicht anders ist, dann können wir halt ein anderes Gehäuse einfach mal drucken. Und was wir auch noch gemacht hatten, wenn man sieht, da sind unten, hat man jetzt 3 so Zweier-Pin-Sockel da. Im alten war nur eins drin, das ist halt der Spannungseingang für die 15 Volt etwa, die das Ding schluckt. In einigen diesen Anzeigedingern waren aber so lauter Vago-Stecker, die dann Spannung auch an die Displays verteilt haben. Und wir hatten halt gedacht, wir müssen jetzt nicht überall immer jetzt noch zusätzliche Vago-Klemmen da verbauen. Wir könnten ja einfach noch zusätzliche Schraubklemmen einfach auf diese Platinen tun und die einfach zusammenschalten. Und dann kann die Platine gleichzeitig die Spannung auch noch an die Displays mitverteilen. Ja. Und das haben wir dann vorgesehen. Man muss es nicht nutzen, aber man kann da einfach zusätzliche Schraubklemmen drauf machen. Und das war eine ziemlich coole Idee von Flop da. Genau. Und dann, das hier ist jetzt mal ein Foto von dem bekäferten, von der bekäferten Platine hier. Man hat, ihr seht hier den kleinen Mikro, der ist wirklich klein, ja. Ihr könnt vielleicht gerne mal bei uns vorbeikommen und mal sehen, wie das Ding wirklich aussieht. Und man sieht dann auch die zwei Netzwerkdosen und hier ist zum Beispiel nur eine von diesen Schraubklemmen da bestückt auf dieser Platine. Das wär, bei dem Ding haben wir die nicht die zwei drauf gemacht. Dann haben wir jetzt Hardware neu gemacht. Aber wenn wir schon am Neumachen sind, können wir noch weitermachen. Wir haben nämlich auch festgestellt, hey, beim Datenformat wäre es vielleicht auch nicht schlecht, da noch ein paar mehr Sachen zu haben. Und wir haben dann einfach das Format nochmal so ähnlich gemacht wie bisher, aber nochmal ein bisschen aufgebohrt. Nämlich einerseits, dass wir jetzt eine Auswahlmöglichkeit haben, ob es auf der Vorder- oder Rückseite angezeigt werden soll. Dann haben wir jetzt gesagt, hey, wir wollen im Format nicht nur Bilddaten reinschreiben, sondern auch Text. Das heißt, wir haben das Format jetzt noch Support für Text und Fonts eingebaut. Dann wäre es nicht schlecht, wenn man vielleicht auch die aktuelle Uhrzeit anzeigen könnte. Das haben wir damit reingenommen. Und dann, was auch nicht schlecht wäre, wäre der Support dafür, dass man sagt, hey, ich will normalerweise diese Sache anzeigen, aber ich will ab und zu mal, dass da eine Werbeanimation durchfährt oder sowas, ja. Und dann haben wir dann die Möglichkeit angebaut, zeitspezifische Elemente zu haben, die halt nur zu gewissen Zeiten dann mit angezeigt werden. Und das hat auch den Vorteil, wenn man zeitspezifisch was reinmachen kann. Man kann dann zum Beispiel sagen, ich schicke für die nächsten 3 Stunden die verschiedenen Sachen, die angezeigt werden sollen, hin. Und dann, egal ob das WLAN als ausfällt oder nicht, weiß er dann automatisch, dass er dann umschalten soll. Das ist im Format so definiert. Jetzt ist das Ganze, weil wir am Hacken sind, wir sind so circa 90-95% mit dem ganzen Zeug fertig. Das heißt, die jetzige Firma ist noch ein bisschen ein Work in Progress. Erste Sache, die wir gemacht haben, ist ein Rewrite in C++. Jetzt kriege ich wahrscheinlich einiges auf den Deckel von den ganzen Rust-Leuten. Hintergrund ist folgender. Das hat nichts mit der Programmiersprache selber zu tun, das hat was mit dem Ökosystem zu tun. Beim ESP2 Rust-Ökosystem, das ist noch so sehr im Fluss, ja. Wir haben geflucht wie sonst was, weil sich ständig was geändert hat, wo wir dann immer was refaktorisieren mussten. Dann ist konkret dieser S3-Support noch nicht so wirklich toll im Moment. Das wird sich wahrscheinlich in den nächsten 1-2 Jahren ändern, aber im Moment ist es noch nicht der Fall. Und dann haben wir es einfach nicht hingekriegt. Dieser kleine mit den wenigen Pins, den wir haben, der hat nur einen UART und den UART brauchen wir, um die Kommunikation zu machen. Und da haben wir es nicht hingekriegt, die Debug-Ausgaben von dem Rust nicht über das UART zu machen. Aber wir wollten die Debug-Ausgaben haben, halt über den USB, aber der hat halt trotzdem zusätzlich immer das UART geschickt und wir haben es nicht geschafft, das zu deaktivieren. Und das ist natürlich blöd, wenn wir gleichzeitig über das gleiche Ding mit dem Displays kommunizieren wollen. Und was dann auch noch ist, wir wollen dann, sag mal, wenn wir dann wirklich mal in der Version fertig sind, AB over the air Updates erlauben und das geht mit ESP Rust aktuell meines Wissens gar nicht. Und aus dem Grund haben wir uns dann halt entschieden, jetzt das Ganze mit C++ zu machen quasi. Dann weitere Sache, die wir angegangen haben, ist, dass man das Ganze per Web konfigurieren kann, weil im Moment haben wir das Ding hier mal aufgemacht, so nach dem Motto, hey, ihr könnt mal reinschauen, wie sieht das Ding jetzt überhaupt aus. Wir wollen aber in der Praxis, dass der Deckel zu bleibt. Wenn wir das jetzt rausgeben, auch an andere Leute, die sollen dann nicht mit so futzeligen Sachen da rumspielen müssen, mit denen sich nicht auskennen. Und da ist der Gedanke, dass wir, wenn das Ding zum ersten Mal hochfährt, einen temporären Access Point aufmacht und man hat dann ein Web-User-Interface, wo man dann einstellen kann, mit welchem WLAN soll ich das Ding verbinden und von welcher Webadresse soll das Ding jetzt die Daten ziehen. Und wir wollen dann auch noch die Uhrzeit, damit er halt auch eine Uhrzeit gescheit anzeigen kann, über SNTP dann quasi uns automatisch aus dem Internet ziehen, dann, damit halt das auch passt. Hier gibt's dann das Web-Konfigurationsinterface, das hat Flop gemacht. Er hat es dann so ein bisschen so ein paar KIs noch gefragt, ihm ein bisschen fürs Design zu helfen. Der restliche Code ist größtenteils selber geschrieben, aber das Design ist so ziemlich stark KI-inspiriert. Sieht aber gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Und das, so sieht das jetzt aus, wie man das jetzt konfigurieren würde. Und was er dann richtig viel mit KI gemacht hat, war dann auch noch für das neue Format ein Web-Editor, wo man das dann alles editieren kann und diese Sachen dann tatsächlich zusammenstellen kann, die Dateien, die man braucht. Dann, wir hatten ja gesagt, wir wollen das Ding mit 3D-gedruckten Teilen montieren. Zur Montage hat Flop dann ein 3D-gedrucktes Gehäuse designt. Das sind jetzt die beiden Teile davon. In das untere Teil wird es reingeklipst, das obere Ding kommt dann oben drüber und wird mit der Schraube fixiert und dann hält das Ganze. Und hat dann auch den großen Vorteil, weil das Plastik ist, gibt es auch keine Metallkontakte oder irgend so ein Blödsinn, wo man dann irgendwie sich Sorgen machen muss dafür. Und dann kann ich mal ein Foto zeigen, wie das jetzt aussieht. Hier ist es noch nicht komplett montiert, aber da kann man sich dann vorstellen, das Ding reingeklipst, Deckel drauf, Schraube rein. Und da sieht man, das ist jetzt die neue Platine. Und wenn das Ding so leer aussieht innen, ja, wir haben eine ganze Menge alte Elektronik, die um ein Zigfaches größer war, einfach rausgetan. Wir haben die noch in der Kiste drüben. Also wenn sich das jemand mal anschauen will, kommt mal bei uns im Hackcenter vorbei. Wir können das mal zeigen, was da alles dran sind. Und dann wollte ich schon mal ein paar Erfolgsstories erzählen. Wo haben wir das Ding denn eigentlich schon besser verwendet? Einerseits haben dann uns ganz kurz, also nachdem wir die ersten Prototyp-Platine, also nicht die jetzige, sondern die erste fertig hatten, hat jemand angefragt, hey, wäre doch cool, wenn wir das für so einen Maskenball haben können. Da war nämlich so ÖPNV so als Theme so ein bisschen in einem Raum. Und dann haben Flop und ich uns dann hingesetzt und das noch ermöglicht, dass wir denen dann hier so eine Anzeige gemacht haben, die wir dann da reingestellt haben. Und das sieht man hier auf dem Foto. Das war hier im Haus Lichtenstein, hier auf dem Österberg oben. Dann haben wir natürlich hier den TDF5, da haben wir die Dinger auch gemacht. Die ganzen, das lief am ersten Tag noch nicht ganz, weil in schöner Chaos-Manie, wir haben natürlich noch ein paar mehr Features einbauen wollen, die Features haben was kaputt gemacht und bis wir dann den Bug gefunden haben, war es dann der zweite Tag. Ja. Aber ab dem zweiten Tag liefen die ja und das hier ist jetzt mal einer aufgeklappt, das ist der, der vorher steht. Hier unten auf der Bühne für die Leute, die hier anwesend sind, ist auch nochmal einer aufgeklappt. Da kann man dann am Ende vom Talk vielleicht mal vorbeilaufen, sich mal anschauen, wie es aussieht. Und ja, jetzt gibt's natürlich noch Dinge, die wir machen wollen. Und jetzt gibt's halt einerseits ein paar Events, wo die noch deployed werden. Und dann noch halt ein paar Sachen, die wir dann halt auch noch fertigstellen wollen. Das eine ist, wir wurden angefragt von Leuten, die so eine AfD-Verbotsdemo machen wollen hier in Tübingen, jetzt nächstes Wochenende. Und die wollten die gerne aufstellen. Und jetzt, nachdem wir sicher sind, dass der jetzige Softwarestand auch wieder funktioniert, wird es auch funktionieren. Das heißt, nächsten Samstag werden die aufgestellt werden bei so einer Anti-AfD-Demo. Dann nochmal eine Woche später ist in Karlsruhe diese diesjährige GPN. Da werden die auch wieder verwendet werden. Ja. Und dann einen Monat später ist die Tübix hier in Tübingen und der Harold, der Nette, der mich da eingeführt hat vorhin, der ist Teil vom Organisationsteam von der Tübix und der wird sich dann auch freuen, wenn er bei der Tübix dann auch so ein paar Anzeiger mit aufstellen kann. Und dann war quasi dann noch der Gedanke, ein First Stable Release zu haben. Das heißt, da war einerseits die restlichen Kleinigkeiten jetzt noch alle, also so die restlichen 5% jetzt noch alle fixen in der Hardware, Software von der Firma von Microcontroller. Und dann, das haben wir jetzt hier ein bisschen quick and dirty gemacht für die Anzeiger jetzt hier für den TDF. Die Pretox-Integration jetzt serverseitig zu machen, dass wir es nicht auf dem Mikro parsen, sondern serverseitig und dann das Format generieren für ein Mikro. Das hat jetzt hier schon mal funktioniert auf diesem TDF, aber es war sehr rudimentär. Das wollen wir dann noch ein bisschen verbessern. Und dann haben wir noch die Gedanke, manche Leute haben ja vielleicht einfach ICS-Kalender oder sowas. Da wäre eine ICS-Integration serverseitig vielleicht auch nicht schlecht. Das könnten dann viele Leute verwenden. Und dann natürlich auch das Thema, mehr Platinen bestellen, mehr Busanzeiger flott machen, dass wir die Busanzeiger dann halt auch, also wir mehr von den Dingern zur Verfügung haben. Und schließlich möchte ich mich dann noch bedanken bei ein paar Leuten. Also einerseits natürlich bei den Stadtwerken Tübingen, dass sie uns die Anzeige überhaupt gegeben haben. Und dann natürlich das Thema We Stand on the Shoulders of Giants. Das gab natürlich Menschen hier aus dem Chaos-Treff, die beim ersten Reverse Engineering mit dabei waren. Der Entropia e.V., also die Leute aus Karlsruhe, die das überhaupt zum ersten Mal zum Laufen gebracht haben, ohne die wäre man nicht so weit gekommen. Und dann haben wir natürlich, das ist zwar nicht weitergekommen, weil wir das Mainboard nicht weiter verwendet haben, aber es war zumindest sehr instruktiv zu sehen, was die Leute gemacht hatten. Wir haben einen Flash-Stamp von dem Original-Mainboard bekommen und da möchte ich mich dann beim Computerclub 86 in Heilbronn bedanken, weil die da sehr maßgeblich geholfen haben. Dann möchte ich mich bei Pascal bedanken, hier aus dem Chaos-Treff Tübingen, dem ich die ersten Slides von den Stadtwerken, also die ersten 5 oder 6 Slides, einfach klauen konnte. Und dann Rüdiger noch, der das Busanzeiger-Paint gemacht hat am 39C3. Und damit wäre hier jetzt für die Busanzeiger der Case closed.
Danke, Chris. Jetzt haben wir noch Zeit für Fragen. Und es gibt 2 Mikrofone im Raum. Hinten ist eins und ich habe eins. Wer hat Fragen? Gerne jetzt. Dann super.
Mich würde interessieren, was für Probleme da waren, das Betriebssystem, sage ich mal, auszulesen oder das zu flashen oder. Also ich kenne mich da sehr wenig mit aus.
Also welches jetzt von dem Original-Mainboard jetzt? Das Hauptproblem war, also das Original-Mainboard bestand aus so einem Power-PC-Chip, so einem Quick-Power-Teil, Baujahr 2007 etwa oder so, und so einem Intel Parallel-Flash-Chip. Ja? Und da war das Hauptproblem, das Ding ausgelötet zu kriegen, weil da war halt das ganze Conformal Coating drauf, ja. Und das ganze Conformal Coating drauf zu kriegen und dann den Flashchip auslöten, ohne dass er dabei kaputt geht. Das ist das Wichtige, ja. Und dann, weil das Ding an den Programmierer stecken, auslesen, okay, das ist straightforward, aber halt das Ding mal richtig rauszukriegen. Und ich habe irgendwie 2 von diesen Flashchips schon kaputt gemacht und dann habe ich mich dann an die, bin ich mal nach Heilbronn gefahren. Ich habe da Leute auf dem Kongress kennengelernt von denen, die da ziemlich Ahnung haben von so Hardwarezeug. Und die haben es dann tatsächlich ausgelötet bekommen da in Heilbronn und haben einen Flashdump von dem Ding bekommen. Also wenn dich das Ding mal interessiert, wir können mal ein bisschen reden, aber es ist halt relativ alte Hardware und da ist auch so viel, also von den Kabeln in den Dingern auch, also gerade von den Mainboard-Platinen sind auch viele Kabel, die Isolierung von den Kabeln ist inzwischen brüchig geworden und so und das ist auch nicht mehr alles schön. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass wir da möglichst viel von dem ganzen alten Elektronikkrusch ein bisschen rauswerfen und nur die Paneele behalten, weil also es lässt mich besser schlafen.
Hinten, dann komme ich zu dir.
Ja, danke für den Talk. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was jetzt die Schnittstellen nach außen sind, um die Inhalte drauf zu spielen. Also ob das jetzt über die Web-UI auf dem Webserver läuft, über Wi-Fi, weil du UART auch erwähnt hast.
Also die Sache ist die, der spricht quasi 2 Sachen. Das eine ist UART, um mit den Paneelen zu reden. Das geht hier über die, ich muss mal gucken, ob ich irgendwo ein schönes Bild habe dafür. Also hier sieht man ja so 2 so Netzwerk-Dinge eingesteckt in den Platinen. Das ist kein Netzwerk, das ist nur ein Netzwerkkabel. Also da geht dann dieses LVDS-Signal raus, das haben wir aber über, die geht dann quasi in die Transceiver-Chips rein und die Transceiver-Chips gehen dann per TTL-Logik in den UART von dem Mikro. Und das ist dann 2 Megabit Baud, also 2 Megabaud, 8N1, Standard UART, nichts Besonderes. Und dann ist auf der anderen Seite, damit das Ding überhaupt irgendwas macht, Also es hat ein WLAN, der ESP32 hat ein WLAN drin und wenn aber kein WLAN-Signal hat, dann haben wir so eine Default-Anzeige einprogrammiert, kann man halt sich überlegen, was man defaultmäßig reinprogrammieren will und wenn er WLAN kriegt, dann redet er mit HTTP oder HTTPS mit einem Server und zieht sich dann eine Datei runter und die Datei zeigt er dann an, ja. Und das ist so die Logik. Und dieses Web-UI, was der Flop programmiert hat, da ist halt der Gedanke, wenn man das Ding zum ersten Mal einschaltet, kann man halt einstellen, also das macht einen Access Point auf, dann kann man sich mit dem Access Point verbinden, kommt dann auf dieses Web-UI, das hat irgendeine feste IP-Adresse und dann kann man dort einstellen, ich will mich mit dem Netzwerk, mit dem Passwort verbinden, auf diesen Server gehen und diese Datei runterladen.
Ja, super, danke, das hat's geklärt. Noch eine kleine Nachfrage. Das heißt, über diesen AJ45, über die Buchse, da wird eine gepaarte Leitung verwendet. Also nur 2 Adern von den 8, oder?
Verwendet. Doch, also 8. Okay. Im Talk von den Karlsruhen letztes Jahr beim TDF wurde es ein bisschen genauer erklärt, aber ich habe jetzt leider kein Diagramm, ich müsste es jetzt aufzeichnen. Ich kann es dir im Nachgang zum Talk nochmal in Ruhe erklären. Das ist so, dass es quasi Also Send und Empfang ist es nicht Duplex über die Leitung. Das heißt, Send und Empfang sind schon mal jeweils zwei Leitungen. Das heißt, ich habe vier Leitungen nur für Send und Empfang. Und danach ist es quasi durch alle Paneele durchgeschleift, dann wieder zurück, danach in die nächsten Paneele rein, wieder zurück und danach wieder zurück. Und dann sind es acht Leitungen dann insgesamt.
Danke. Meine Frage wäre, wisst ihr, ob andere Stadtwerke auch solche Teile verwendet haben und haben euch andere Leute schon angesprochen? Weiß man einen Hersteller von den Dingern?
Also wir wissen den Hersteller, also ich müsste jetzt nochmal nachschauen, wie die Firma heißt. Die Dinger hießen iCube, I-Q-U-B-E, ja. Die gibt's inzwischen nicht mehr, also die stellen, also die Firma gibt's noch, aber die Produktreihe gibt's nicht mehr. Ich vermute mal, dass andere das auch noch bestellt haben, weil das sah jetzt nicht aus, als ob das spezifisch für Tübingen entwickelt wurde. Aber ich wurde bisher von Leuten angesprochen, die ähnliche Teile hatten von anderen Firmen oder so auf verschiedenen Veranstaltungen. Aber konkret die gleichen Dinge habe ich bisher mit noch keiner Person gesprochen.
Aber die Paneele dahinter müssten ja die gleichen, also oder ähnliche sein von der Ansteuerung her.
Ja, nicht notwendigerweise, weil nur weil die LED-Matrizen, also ich meine, irgendwie ähnlich sind, heißt ja nicht, dass die Elektronik dahinter dann notwendigerweise ähnlich ist.
Nutzt ihr auch noch trotzdem noch Elektronik?
Ja, also für die Paneele, deswegen nutzen wir dieses LVDS-Signal, ja, weil da sind ja so Decoder-Chips drauf, die dieses LVDS-Signal dekodieren und dann halt übertragen. Ich kann auch nachher noch was sagen, da gibt's so ganz komische Muster, wie man die Pixel überhaupt anspricht, die sind nicht in der Reihenfolge, wie man sie erwartet und so, also ein bisschen lustig, aber ja. Also weil die Sache ist, die Alternative wäre, wir machen da komplett eigene Paneele rein, weil aber dann ist ein bisschen witzlos, das ist ja dann kein schönes Hacking mehr. Hier vorne.
Ja, mich würden auch noch ein paar Details zu den Anzeigemodulen interessieren. Wo ist der Bildspeicher? Kann man dann jede LED einzeln ansteuern oder können die nur bestimmte Characters?
Man kann jede LED einzeln ansteuern, ja. Also wir senden quasi, also hier bei den Dingern sind, das ist ja nicht nur ein Panel auf jeder Seite, das sind sechs pro Seite bei denen hier. Es gibt auch welche, die nur vier pro Seite haben. Hier sind es zwei mal drei meine ich, ja, also zwei breit, drei hoch. Jedes einzelne 60 mal 20 Pixel hoch. Und um das Panel anzusteuern, schickt man quasi ein Paket hin an das Panel, das 167 Bytes groß ist. Und da sind dann die kompletten Pixelinformationen für das Panel drin, plus noch die ID von dem Panel, plus noch irgendwelche anderen Daten. Und dann kann man damit jedes einzelne Pixel quasi für jedes einzelne Panel dann setzen oder nicht setzen. Man kann die Paneele auch global dimmen, also ich kann von den sechs Paneelen jedes einzeln dimmen, aber das ist halt ein bisschen grobkörnig, deswegen setzen wir die immer auf maximale Helligkeit aktuell.
Man muss die Daten nur einmal rüberschicken, solange sich der Inhalt nicht ändert. Oder müsste die Time multiplexen und laufend streamen?
Also wir streamen es sowieso laufend, weil wir quasi das Ding mit 25 FPS betreiben. Also von daher, ich habe es jetzt nicht, also das müsste jetzt die Karlsruhe fragen, ich habe es nicht probiert, das Ding jetzt einfach mal einmal hinzuschicken und nichts zu machen. Also was ich weiß ist, dass wenn die länger nichts sehen, dann schalten sich immer mal ab. Also aber es ist länger als jetzt, sagen wir, ich glaube ein paar Sekunden oder so sind es. Also aber ich weiß, die genauen Details habe ich nie ausprobiert, weil wir eh Animationen zeigen wollen und da habe ich gedacht, ja, das tut ja und ja.
Gibt es noch weitere Fragen? Gerade nicht, dann kann ich sagen, ich freue mich, die am Tübix zu sehen und die da selber mit unserem Prätix zu bespielen und würde sagen, nochmal großen Applaus für Chris, großen Applaus für den kamerascheuen Flop da hinten. Und ihr dürft natürlich alle auch vorkommen und euch das hier, das aufgeklappte Panel hier vorne mal angucken. Ja. Also für die Leute, die da sind, die im Stream nicht. Sorry. Ja.